In einer Organisation ohne Chefetage das höchste Ziel. Da würde ich jetzt mal sagen, sind zwei Sachen miteinander verknüpft, die im Ernstfall Schwierigkeiten haben werden, verknüpft zu sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In der Natur habe ich festgestellt, gibt es eine Zielhierarchie. Das oberste Ziel ist Überleben. Wenn das geschafft ist, kümmere ich mich ums Wachstum. Und wenn das geklappt hat, kümmere ich mich ums Vermehren in der Reihenfolge.
Liebe Gudrun, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Guten Morgen, Georgie. Ich freue mich total über die Einladung.
Wenn man sich mit der Natur beschäftigt und Natur als eine Orientierungshilfe für die Firmen nimmt, finde ich das super spannend, weil ich glaube, bis jetzt gibt es nichts Effizienteres als Natur. Und ich kann schon verstehen, warum du Natur aufgegriffen hast und als Nature Inc. bezeichnest. Aber wie kommst du drauf und was war für dich ausschlaggebender Faktor, sich Natur als ein Beispiel aufzugreifen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich fange mal mit verschiedenen Sachen an. Das eine ist, ich komme vom Dorf. Das nächste ist, ich komme vom landwirtschaftlichen Hof. Das heißt, da habe ich einfach von der Pike auf kennengelernt, wenn wir morgens aufgestanden sind, haben wir nicht gesagt, oh, wir sind müde oder wir haben keine Lust, sondern es war sofort der Blick zum Himmel, wie ist heute die Natur? Weil wir orientieren uns an der Natur, wenn wir in unserem Business, sage ich jetzt mal, Erfolg haben wollen. Und ich habe auch als Kind mehrere Beispiele gehabt. An eins kann ich mich sehr deutlich erinnern. Es gab Flurbereinigung, das wird er nicht sagen, aber Flurbereinigung heißt so ein bisschen in der Landwirtschaft, dass die Flüsse begradigt wurde, dass die Hecken weggenommen wurde, damit die Wirtschaftlichkeit für den Menschen besser wird. So, alle haben sich in dem ersten Jahr gefreut und ab dem zweiten, dritten Jahr fängt es schon an. Der Wind trägt die fruchtbare Bodenschicht weg, das Wasser tritt über den Flüssen. Und es war so für mich als Kind so prägnant mitzukriegen, wir Menschen orientieren, wenn wir Erfolg haben wollen, orientieren wir uns an der Natur, nicht andersrum. Ne? Und die Natur braucht uns nicht. Und von daher sind wir gut beraten, wenn wir uns an der Natur orientieren. So, und irgendwie war dann für mich auch klar, ich wollte wissen, wie funktioniert das, wie geht das, auch so ein bisschen so diese Leitfrage, wie funktioniert Leben? Also, und dann habe ich wieder gesucht und geguckt, und das Studium der Biologie, sprich die Wissenschaft des Lebens, war für mich das Naheliegendste und auch wirklich ein Eldorado. Und da ging es eigentlich weiter mit dieser Faszination. Ich kann mich erinnern, wir waren im Studio wirklich im dritten Semester Photosynthese. Und ich saß da, die anderen Studenten saßen auch da und uns rauchte der Kopf. Wir haben es echt nicht verstanden. Wir haben die ganze Zeit versucht, die Natur nachzuvollziehen. Und ich guckte aus dem Fenster, sah da eine Kastanie und dachte, weißt du was? Du machst es einfach. Wir versuchen uns den Kopf zu zerbrechen, dich zu verstehen, und du machst. Und das war für mich so eine, ja, Demut auch nochmal. Und auch nochmal so diese Idee, ich kann unheimlich viel von der Natur lernen. Da gab es im Studium noch so mehrere Schlüsselbeispiele, und was mir dann wirklich die absolute Faszination gegeben hat, ich wollte auch während des Studiums unbedingt in der Industrie, also in der harten Wirtschaftswelt, wollte ich Diplomarbeit schreiben und das kombinieren mit den Naturwissenschaften, und habe damals beim größten Umweltsanierer Deutschlands die Möglichkeit gehabt, eine mikrobiologische Wurzelraumanlage zu untersuchen. Ich hatte vorher keinen Plan, was das überhaupt ist, wahrscheinlich du auch nicht. Ne, ich habe die Ingenieure gefragt, sag mal, wie läuft es? Die Ingenieure haben gesagt, na ja, vorne dreckiges Wasser rein, hinten kommt sauberes Wasser raus, funktioniert. Und das war natürlich genau mein Thema, dass ich so gedacht habe, na ja, wer sagt denn, dass das funktioniert? Das müssen wir doch mal wissenschaftlich untersuchen, was läuft denn da ab? Und eine Wurzelraumanlage, so ganz, ganz kurz, das kennt eigentlich jeder. Wird heute auch noch gemacht bei weit entfernten Campingplätzen zum Beispiel oder bei Bereichen, die nicht an Kläranlagen angeschlossen sind, unter der Überschrift Rieselfelder. Das heißt, über ein System, ein komplexes System, was besteht aus Pflanzen und deren Wurzeln, unterschiedliches Bodenmaterial und einer Menge ganz unterschiedlichen Formen von Mikroorganismen, sprich Bakterien und Pilze im Wurzelraum. Das ist ein komplexes System und dadurch passiert Reinigung von Abwässern. So, war ja am Forschen zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich ja, jetzt gucke ich mal, wie das geht. Und als Forscher kann ich das bestimmt auch manipulieren. Und ich habe immer unterschiedliches Abwasser, also schon organisches Wasser, aber Abwasser vorne in die Anlage zugegeben. Und siehe da, egal was ich gemacht habe, egal welches Abwasser da drin war, innerhalb von 5 Tagen hatte sich dieses System auf dieses neue Problem oder auf dieses neue Abwasser eingestellt. Und ich saß da nur, ich habe die ganze Zeit geguckt, wo haben die ein Gehirn? Ist da eine zentrale Steuerung? Dann habe ich versucht, das muss ich doch manipulieren können mit ganz viel zusätzlichem Dünger rein oder Sauerstoff rein. Also ich war wirklich sehr kreativ, das Ding zu beeinflussen. Nee, das war so stabil. Und das war für mich der letzte Moment, wo ich wirklich von der Natur überzeugt war und begeistert war, weil es ist ein Sammelsurium von 2000 unterschiedlichen Bakterienarten auf so einer kleinen Größe, die je nach Zusammensetzung, die konstante Zahl bleibt gleich. Aber die Zusammensetzung ändert sich. Also habe ich zum Beispiel Abwasser Nummer A, dann kommen die ersten Bakterien, die den großen Stoff in den kleinen Stoff, in 2 kleine Brocken umwandeln können, schnabbern zu. Dann die nächsten brauchen vielleicht Sauerstoff, die nächsten brauchen weniger Sauerstoff. Dann kommen die Wurzeln dazu, der Pflanze, die Sauerstoff dazu reichen oder auch weniger reichen. Und die ganze Zeit, du merkst schon, ich bin ja total begeistert, wo ich so fasziniert war, ist, das passiert wie von Geisterhand. Und da habe ich gelernt, was Selbstorganisation heißt. Ne? Wo es wirklich darum ging, ich habe vorne, ich übersprach das mal in Managementsprache, ich habe vorne ein Problem, was, wenn wir es nicht lösen, bei allen zum Tod führt. Und es fragt überhaupt keiner, wer hat Schuld, sondern es wird gefragt, oh, wunderbar, schau mal, jetzt haben wir Stoff A, wer hat eine Ahnung von? Ne? Wer kann hier einsetzen? Wer kann den ersten kleinen Schritt übernehmen? Der sagt vielleicht, ich brauche Sauerstoff oder ich brauche keinen Sauerstoff oder ich brauche noch einen Helfer. Es wird so lange dran gearbeitet in einer Gemeinschaft, bis hinten sauberes Wasser, sprich Problem gelöst rauskommt.
Gudrun, vielleicht, wenn ich das aufgreifen darf, du hast jetzt eines der wichtigsten Naturprinzipien aufgeführt, nämlich die Selbstorganisation. Du sagst in deinem Buch, die Natur hat keine Chefetage und doch funktioniert sie. Mhm. Ich glaube, was für die Natur sehr klar ist, im Rahmen der Evolution gibt es ein einziges Ziel, das ist Überleben. Wenn ich jetzt eine Organisation nehme, dann würde ich sagen, Überleben ist auch eines der primären Ziele, weil ohne Überleben funktioniert der Rest nicht. Aber es gibt unglaublich viele unterschiedliche Ziele bei einer Organisation, die in eine gewisse Rangordnung stehen und in eine gewisse Hierarchie. Und auch wenn ich jetzt annehme, das Fundament der Managementarbeit fürs Überleben zu sorgen, Wie bestimme ich in einer Organisation ohne Chefetage nur durch Selbstorganisation das Ziel, das primäre Ziel der Organisation?
Ich würde bei dieser Frage sein, in einer Organisation ohne Chefetage das höchste Ziel. Da würde ich jetzt mal sagen, sind zwei Sachen miteinander verknüpft, die im Ernstfall Schwierigkeiten haben werden, verknüpft zu sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In der Natur habe ich festgestellt, gibt es eine Zielhierarchie. Das oberste Ziel ist Überleben. Wenn das geschafft ist, kümmere ich mich ums Wachstum. Und wenn das geklappt hat, kümmere ich mich ums Vermehren, in der Reihenfolge. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben zwei Karnickel, die vergnügen sich miteinander auf dem Feldweg und die sind gerade in der Vermehrungsphase. Dann haben die auch in dem Moment überhaupt keine Lust, das zu ändern. Aber wenn jetzt ein Traktor kommt, ruckzuck, die reden dann auch nicht miteinander, sondern ruckzuck wird es eine neue Zielhierarchie eingenommen. Das heißt, die gehen aufs Überleben. Und das heißt, das ist so ein Mechanismus, den ich auch aufs Unternehmen übertragen würde. In welcher Phase bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade, geht's mir wirtschaftlich gut? Habe ich genügend Ressourcen? Habe ich genügend Budget zur Verfügung? Dann werde ich gerade mich mehr um Wachstum kümmern oder um Vermehrung kümmern. Aber sobald was ein Unfall passiert oder sonst irgendwas, wird genau geguckt, entsprechend dieser Hierarchie, was ist jetzt in diesem Moment das höchste Ziel? Und sollte es heißen, überleben, dann wird erstmal Vollgas gegeben oder wird sich konzentriert auf dieses, in dem Moment auf dieses höchste Ziel.
Aber es würde ja bedeuten, im Prinzip in der Managersprache, das Unternehmen muss genug Geld Wert erzeugen, um zu überleben. Und dem Ziel muss man alles unterwerfen. Und da würden jetzt einige aufschreien und sagen, das ist aber ziemlich kapitalistisch und purpose-los, weil Überleben erscheint dann zu wenig.
Naja, also der Punkt ist der, dass ich festgestellt habe in meiner Arbeit, dass auch, mir ging das am Anfang auch so und Klienten auch, dass wir am Anfang, wenn ich frage, was ist das eine höchste Ziel, kommt meistens, na, dies Ziel. Und dann haben wir die meisten Leute haben dann drei Ziele oder mehr nebeneinander in der gleichen Hierarchie stehen. Und da ist natürlich Sinn und Purpose dabei. Aber kommen nicht ins Handeln. Und das ist der Moment, dass ich halt sage, okay, wir müssen jetzt erstmal nicht lange debattieren, sondern wenn es hier wirklich, also nehmen wir mal an, hier ist ein Super-GAU passiert, ein Unfall oder eine Katastrophe, dann ist genau in dem Moment ist das höchste Ziel, dass wir jetzt erstmal überleben. Und das ist auch nicht kapitalistisch, würde ich mal sagen, sondern wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt, dann hat keiner was davon.
Ja, du musst mich nicht überzeugen. Ich wollte nur kurz klären, weil es sind so Themen, die immer wieder aufgeworfen werden. Ich kann auch Professor Simon zitieren, der sagte, an zu viel Gewinn ist noch kein Unternehmen kaputt gegangen.
Ja. Also ich würde eher andersrum den Schuh draus machen. Wenn es einem gut geht, auch dem Unternehmen, und es nur noch um Gewinnmaximierung geht, das würde in der Natur niemals passieren. Denn in der Natur, das ist zumindest so, wie ich meine Lesart ist, es geht immer um das große Ganze. Nie, also Ego ist in der Natur, musst du wirklich suchen.
Aber das große Ganze ist Überleben, nachhaltig oder nicht. Und ja, da ist die Frage, was ist nachhaltig?
Ja? Na, nachhaltig, das sieht man so sehr schön bei den Familienunternehmen, also an wo der heutige Familienunternehmer weniger den Aspekt vertritt, wie kann ich mir selber die Taschen voll machen, um jetzt mal so in einfacher Sprache zu sprechen, sondern sein höchstes Ziel ist, wie bekomme ich dieses Unternehmen in die nächste Generation?
Ja.
Nachhaltig überleben.
Ja. Und das ist interessant, dass auch das wird als Vorwurf erhoben, dass man zu inkrementell performt und keine radikale revolutionäre Entwicklungen wagt, weil man immer versucht, diesen evolutionären, naturverbundenen Ansatz der inkrementelle operative Performance-Steigerung zu verfolgen und zu wenig Mut entwickelt, im Unterschied zu Silicon Valley, wo man mit dem, vielleicht auch mit dem Geld der Venture-Kapitalisten spielt und deutlich mutiger ist, was eigentlich dem Naturgesetz widerspricht, wo man sagt, zuerst Wachstum, dann qualitatives Wachstum und dann permanente Optimierung aus der Stärke heraus, aber nicht eine Disruption, sich selbst zu zerstören und vielleicht etwas Neues zu entwickeln.
Sagen wir mal so, das passiert ja in der Natur eigentlich sowieso. Also es gibt ja in der Natur, gibt es ja keinen Stillstand, sondern da passiert ja permanent Entwicklung statt, sowieso. Also oder man kann auch sagen, passiert permanent Evolution statt, einfach weil Entwicklung stattfindet. Und es gibt quasi, es gibt nicht die Situation, dass wir permanent ein stabiles Umfeld haben.
Das heißt, keine lineare Entwicklung, sagst du.
Ja, genau. Ne? Das, so ist nun mal einfach das Leben. Ich muss da häufig dran denken, wenn wir, guck dir einen ganz normalen See an. Ne? Da ist es meistens so, dass der oben eine wärmere Schicht hat, eben aufgeheizt durch die Temperatur. Dementsprechend kommen da auch viele Algen und so weiter. Und unten hat er eine kältere Temperatur. Und wenn jetzt, aber normalerweise sind im Frühjahr und im Herbst, wird alles durchmischt. Und dann spielt das Leben neu. Wenn diese Frühjahrs- und Herbststürme nicht passieren, keine Durchmischung stattfindet, was passiert dann auf Dauer mit dem Gewässer? Es kippt um. Na? Und das ist so, wie soll ich das sagen? Ich finde es schwierig, BWL-Gedanken und Naturgedanken versuchen, gegeneinander konkurrieren zu lassen. Weil ich finde, das sind, also für mich sind es einfach, ich will nicht sagen zwei unterschiedliche Systeme, aber es ist auf jeden Fall für mich, nun bin ich Biologin, ich bin ja nicht BWLerin, es ist eine Denkhaltung. Und aus einer Denkrichtung, aus dieser Perspektive, komme ich dann zu anderem Verhalten und zu anderen Ergebnissen. Das ist für mich eigentlich so das Wesentliche, was ich immer wieder festgestellt habe. Und es sind Grundgedanken, die hinter dem Verhalten stehen.
Mhm. Ich glaube, für eigene Haltung, Demut, ist es auch wichtig zu verstehen, was du auch sagst, die Entwicklung verläuft nicht linear, sondern in Phasen. Und da sind Expansion, Konsolidierung, Krise, Erneuerung. Und ich fand das sehr, sehr einleuchtend, weil man nicht darauf abstellen kann, dass wir permanent in eine Wachstumserfolgsphase sein können, was man aktuell in Deutschland vielleicht auf der volkswirtschaftlichen Ebene erlebt, dass wir in eine Konsolidierungs-Krise sind. Und da ist die Frage, wie die Erneuerung aussehen kann und wer bestimmt das? Kann das die Regierung bestimmen oder kann das Backbone der deutschen Wirtschaft, nämlich Familienunternehmen, bestimmen? Das werden wir sehen. Was mir bei dir sehr, sehr gut gefallen hat, dass du sagst, diese Zielorientierung ist essentiell, denn nur mit dem Ziel kann Selbstorganisation entstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erfassen, was mein Ziel ist und bei den Entscheidungen einfach die Frage aufzuwerfen, bringt mir diese Entscheidung einen Schritt näher an mein Ziel oder entfernt mich von meinem Ziel?
Ja, und auch wirklich, also das hört sich so einfach an, was ist das Ziel oder was ist unser Ziel oder mein Ziel oder was ist das höchste Ziel? Ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Arbeit, dass für die meisten Leute, wenn ich dann auch sage, ein Ziel nennen und das muss bitte maximal in 7 Worten passen, dass das für die meisten Leute der schwierigste Schritt war. Ne, dann kam dann so nach dem Komma, kam dann noch so ein anderer da reingemogelt und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das Entscheidende ist doch, dass du ins Handeln kommst. Philosophieren können wir viel. Ne? Aber wenn wenn du nicht ins Handeln kommst, passiert nichts. Ne? Und das hat mir bei der Natur so extrem, also auch wirklich geholfen, ne? Weil ich war ja selbst als Führungskraft oft in Situationen, dass ich dachte, verdammte Kacke, was machst du denn jetzt? Wie gehst du denn jetzt vorwärts? Und noch ein neues Buzzword und noch eine neue Management-Theorie. Und ich war ja in meinem Kopf komplett durcheinander. Und damals war ich in einer Situation, dass ich mir so gedacht habe, okay, ich habe hier eine Menge Herausforderungen und ich brauche jetzt mal ein glaubwürdiges Vorbild. Ein glaubwürdiges Vorbild, was in meiner Welt mehrfach meine Situationen hatte und überlebt hat.
Mhm.
Ne?
Grinst
gerade.
Nee, ich will einfach nur, ich kann da sehr gut mitfühlen. Vielleicht hast du ein paar gute Beispiele aus der Praxis, wo so eine Zielformulierung mit maximal 7 Worten sehr gelungen war?
Wenn jemand, ich muss jetzt ein bisschen konstruieren, ich möchte unbedingt den nächsten Karriereschritt machen. Sag mal, ich will Topmanager werden, zum Beispiel. Also gut, okay. Was ist das nächste höchste Ziel? Ja, ich will das werden, okay. Was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn du genau dahin willst? Und dann du wirst merken, in der Arbeit wir werden schneller und fokussierter drauf zukommen. Ne? Und dann können wir sagen, okay, wenn original dieses eine Ziel das höchste ist, dann müssen wir gucken, was brauchst du dafür? Ne? Was brauchst du dafür? Oder stell dir mal vor, du wärst jetzt Topmanager gewesen, schon stell dir vor, du bist ja schon vom Ergebnis her. Was muss im Vorfeld passiert sein, dass du da hingekommen bist? Und das heißt, wir sind auch viel schneller und fokussierter auf das Zielgeraden und auf der Handlungsgeraden. Dann gehört natürlich auch dazu, naja, ich muss mir vielleicht ein gutes Netzwerk aufbauen. Was bedeutet Netzwerk? Mit welchen Leuten muss ich das Netzwerk machen? Bin ich überhaupt bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Jetzt so als Beispiel aus dem Lameng.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Um, glaube ich, die Ziele zu erreichen, ist es wichtig, das Minimumgesetz zu kennen, weil in der Natur wird Pflanzenwachstum durch den knappsten Nährstoff bestimmt,
nicht ja, genau.
Durch das, was im Überfluss besteht. Ja. Darauf ist ja auch engpasskonzentrierte Strategie basiert, die besagt, auch in einem Unternehmen und in dem Markt solltest du immer den Engpass identifizieren, weil das ist das, was dein Erfolgsdurchsatz bestimmt.
Genau. Erfolgsbremse lösen, sage ich mal, oder überhaupt den Bremsknoten, was dich im Moment am meisten blockiert,
reglementiert.
Identifizieren und genau da punktuell ansetzen.
Ist das einfach, Gudrun?
Also ich sag mal, für die Leute selber erstmal nein. Also was meinst du jetzt genau mit einfach?
Grundsätzlich, ob es einfach ist, so einen Engpass zu identifizieren.
Ich sag mal, wenn jemand sich ernsthaft mit sich beschäftigt und selbst in die Selbstreflexion reingeht, dann geht es. Es ist viel leichter. Ich vergleiche das gerne, wenn jemand auf dem Spielfeld selbst aktiv ist. Ne, dann ist er
im Spiel.
Ne? Wenn er dann aber jemanden am Spielrand hat, so wie ich das häufig bin und von außen drauf gucken kann und ich mich dann natürlich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftige als permanent führen auf dem Level, dann fällt es mir leichter, das zu sehen und auch zu benennen. Ne? Grundsätzlich, es ist auch so ein bisschen, was mir an dieser Biosystemik ganz gut gefällt. Wenn wir bei Menschen bei Engpässen sind, denken viele sofort an Glaubenssätze und ich habe eine Macke und ich habe ein Defizit und sie rutschen, das hört sich ein bisschen doof an, aber viele rutschen dann sehr schnell so in ihre Kindheitsdramen dran. Und wo ich halt sage, kann sein, kann nicht sein. Ich möchte aber gar nicht so viel auf die Kindheit packen. Ich möchte auch gar nicht so viel ins Defizit gucken, sondern lass uns lieber nach vorne schauen, was ist jetzt im Moment der größte Engpass. Und der ist zum Beispiel bei vielen Leuten, wenn sie vom mittleren Management ins Top-Management gehen, ist es fast immer diesen fachlich fit, also wirklich fit, aber kennen die Spielregeln im Top-Level nicht, im C-Level nicht. Oder haben eine gute Vernetzung mit Leuten, die sie kennen, die sie mögen, mit denen sie über Jahre gewachsen sind, haben aber kennen wenige oder keinen, der schon auf dem Level ist, wo sie gerne hin möchten. Und das ist dann schneller dort Beziehungen aufbauen.
Da bin ich auch bei Alfred Adler. Es ist unwichtig, was in der Vergangenheit vorgefallen ist. Es ist die Frage, wo meine Stärken heute liegen und wie kann ich die optimal einsetzen.
Genau.
Und
also damit möchte ich die Psychologie überhaupt nicht ignorieren. Ich merke es eben nur sehr häufig bei meinen Klienten, dass viele so stark in der Selbstoptimierung sind, schon fast im Perfektionismus und eben glauben, dass negative Glaubenssätze aus der Vergangenheit dass sie das erstmal komplett lösen müssen und auflösen müssen. Und dann sind sie im Denken und im Nachdenken und kommen über die Blockade nicht rüber. Und der Ansatz mit der Natur ist halt gar nicht psychologisiert. Gar nicht. Und es ist Leuten viel leichter, wenn, also ich springe ein bisschen, aber ich hatte mal einen Chefarzt, Rettungssanitäter, also ein Mediziner, der ja eigentlich richtig Ahnung hat, wie das, was gut ist, wie das Leben so läuft. Und der sagte, der war Familienvater, Oberarzt in der Klinik, war parallel dabei, seine Professur zu schreiben, war dann noch Rennradfahrer, also machte ganz, ganz viel. Der klappte regelmäßig zusammen, landete tatsächlich im Krankenhaus und kam zu mir ins Sparring und sagte dann, Frau Habich, ich bin Arzt, ich weiß, dass ich Pause machen müsste, aber ich kann nicht. Ne? Ich hätte mit dem über Glaubenssätze reden können. Stattdessen habe ich mit ihm darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Leistungssysteme gibt. Also wie zum Beispiel den Geparden. Und der Geparden ist ein sehr, sehr schnell jagendes, eine Raubkatze, beschleunigt innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig schnell. 70% seiner Jagden sind erfolgreich. Und wenn er dann seine Beute gejagt hat, habe ich meinen Klient gefragt, was macht er dann? Sagt er, fressen. Sagte ich, nein. Der ist von seiner höchsten Anstrengung, ist er so erschöpft, dass er erstmal eine Pause braucht. Ne? Das heißt, für den Geparden gehört höchste Leistung und höchste Pause gehört zum Leistungssystem dazu.
Ja, du sagst ja, Leistung ist keine Frage der Dauer, sondern der Dosierung.
Genau, ne? Und bei diesem Klienten, also nochmal, der sich nun wirklich medizinisch damit auskennen konnte, der sagte, und das sagte er wortwörtlich, oh, der Gepard, das ist ein cooles Vorbild. Ich bin ein Gepard. Und Frau Happig, wissen Sie was? Wenn sogar ein Gepard Pause machen darf, dann darf ich das auch. Entscheidend ist ja, dass es rutscht. Also nicht, dass ich es im Kopf weiß. Das ist alles akademisch und das ist schön, sondern dass es zur Umsetzung führt. Und bei diese, dass ich meine, das waren vielleicht 10 Minuten Gespräch mit dem Menschen. Der ist nie wieder, ist er in die Überforderung gekommen. Ich habe den 6 Jahre später nochmal angerufen und habe gesagt, na, wie geht's? Wie oft waren Sie im Krankenhaus? Sagt er, never, nie wieder. Weil dieses eine Beispiel, höchste Leistung, höchste Pause hat gereicht, in die Umsetzung zu kommen.
Aber da auch gibt es Unterschiede. Du bringst mal den Geparden, mal aber auch den Löwen.
Ja, genau.
Als Beispiel.
Als Beispiel. Ne? Weil es sind ja nicht alles die Schnellspurter. Also ich sag mal, im Top-Management haben wir viele Schnellspurter, aber es gibt ja auch die etwas gemächlicheren. Und dann wird sehr häufig ein Managementfehler gemacht, dass die getrieben werden. So zu mehr Leistung. Und wo ich halt sage, nein, es gibt aus meiner Wahrnehmung gibt es oder meiner Beobachtung, es gibt unterschiedliche Leistungstypen. Der Geparden, kurzer, schneller Sprinter, Einzeljäger. Ist okay, braucht seine Pause. Die Löwen, oh, die sind nicht besonders schnell und auch nicht besonders ausdauernd. Die wissen aber um ihre Eigenschaft und deswegen jagen sie gemeinsam im Team oder im Rudel. Ja, wo jeder seine Aufgabe hat, die schleichen sich tatsächlich bis zu 30 Meter an ihre Anführungszeichen Beute ran und erlegen letztendlich die Beute gemeinsam im Team. Die brauchen dann auch nicht so viel Pause, ne, die können das dann länger durchhalten. Und jetzt ist die Frage, stell dich mal an dich, stell dir vor, du bist jetzt Chef von mehreren Mitarbeitern oder auch Unternehmenschef. Wie würdest du mit dieser Info umgehen? Ne, du würdest so sagen, wer gehört zu den Löwen und dann lasse ich denen auch den Löwen. Oder wer gehört vielleicht zum Gepard und dann sorge ich, stupse ich ein bisschen an, dass die Pause machen. Ne? Ja. Nichts ist besser und nichts ist schlechter, das ist eigentlich die Kernbotschaft. Aber ich muss rauskriegen, was ist meine Natur.
Man bekommt dann nur ein Problem, wenn nur Schildkröten im Mund unterwegs sind. Ja.
Die haben bestimmt auch was Gutes.
Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Langes Leben. gehen sehr sparsam mit Energie um. Aber du hast jetzt Löwen aufgegriffen, vor allem in Bezug auf die Kooperation. Und es besteht ja permanenten Spannungsbogen zwischen Kooperation und Konkurrenz oder dem Wettbewerb.
Ja.
Wie ordnest du das ein? Denn du sagst, Konkurrenz ist nicht das Gegenteil von Kooperation, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ja, genau. Du spielst auf den Kolkraben an. Ne? Also das war für mich, also ich selber vom Typ her, ich bin so eine Kooperationsfreundin. Und bin aber festgestellt, dass es manchmal einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich viele Leute gesehen, die nur Wettkampf haben. Und das hat mir nicht gefallen. Und als ich den Kolkraben kennenlernte, also der Kolkrabe, das Prinzip, der sagt, er ist vom Grundsatz her ist er misstrauisch erstmal. Aber es ist nicht die Frage des Wünschens, sondern es ist die Frage der Prioritäten. Der Kolkrabe kann beides. Er kann kooperieren und er kann konkurrieren. Vom Natur her, eben weil dieser Kolkrabe eher misstrauisch ist, versucht er erstmal alles so im Alleingang zu machen, aber der weiß ganz genau, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich auf ein Wildschwein treffe oder auf ein größeres Hindernis oder wie auch immer, ich brauche andere. Was ich an dem Kolkraben aber richtig gut finde, dass er sagt, ich baue mir vorher, teste ich andere Artgenossen, andere Kolkraben, um rauszukriegen, lohnt, kann ich mit denen kooperieren? Nicht blindes Vertrauen, sondern das ist ja, vor ein paar Jahren war das ja in, wir vertrauen alle, wo ich halt sage, ja, aber das ist ja blindes Vertrauen, das geht, läuft vor die Wand, sondern eher, der Kolkrabe macht es halt so, dass er ein bisschen Futter, sehr offensichtlich vor anderen Kolkraben verbuddelt, dann hinterm Baum verschwindet und guckt, was passiert. Und dann guckt er, nähert sich ein anderer Kolkrabe, buddelt da auch und versucht, das nicht vorhandene Futter zu klauen oder das vorhandene Futter zu klauen. Dann sagt der Kolkrabe, okay, du bist schon mal von meiner Vertrauensliste gestrichen. Aber wenn der Vertrauenstest bestanden wird, dann werden noch zwei, drei Vertrauenstests gemacht. Und Kolkraben sind dafür bekannt, dass sie durch wiederholtes solches Verhalten, die können daraufhin lebenslange Freundschaften aufbauen. Und das fand ich faszinierend. Das ist etwas, was du im Top-Management, da ist ja, da möchte ich auch vertrauen. Und trotzdem hast du eben ganz häufig Naja, da gibt es auch die anderen Jecken, um es mal so zu formulieren, ne? Die Egoisten, die das eher an dir vorbeiziehen. Und ja, aber das siehst du den Leuten ja nicht an. Die Worte hören sich meistens toll an. Aber du kannst mit einem Vertrauenstest arbeiten.
Ja, ich fand bei dir deine Botschaft sehr spannend. Kooperation funktioniert dann, wenn beide Seiten etwas gewinnen, nicht nur der Lauteste.
Ja, genau.
Und das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, wie immer im Leben, wie du sagst, ein zu viel an Teamgeist lähmt, genauso wie zu viel an Wettbewerb vergiftet. Und da eine sehr gute Balance zu finden zwischen Kooperation und Konkurrenz ist essentiell, weil sonst du einfach keine ausbalancierte Gesellschaft hast.
Ja, genau. Ne? Und das bringt mich so ein bisschen wieder zu dieser Aussage, weg von Standard, weg von Mainstream. Also nur weil vor ein paar Jahren New Work angesagt ist, ist es nicht die Allheilmethode. Nur weil jetzt ein neues Buzzword reinkommt, der wirst du wahrscheinlich auch in den Medien gerade wieder gelesen haben, der autoritäre Führungsstil ist viel wirksamer als das Miteinander.
Wobei das immer negativ ist. Negativ belegt wird. Ja, das
ist absolut.
Mit der Empörung. Und es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen, wenn man diese autoritäre Aussage auf Organisation betrachtet, dann funktioniert das nur dann, wenn man schnell Entscheidungen unter Ressourcenknappheit treffen muss.
Richtig.
Ne? Und nicht allgemeingültig.
Ganz genau. Und da ist wieder, es ist nicht die eine Lösung, die auf alles passt, sondern ich muss halt gucken, was liegt denn hier gerade vor? Ne?
Vielleicht, gut, das ist sehr, sehr spannend in diesem Kontext, das nochmal aufzugreifen mit der autoritären Führung und Verantwortungsübernahme,
ja.
Weil, und das fand ich sehr, sehr spannend, die Aussage von dir, die Summe der Verantwortung im System bleibt konstant.
Ja. Also abgeleitet von dem Energieerhaltungssatz, den wahrscheinlich die meisten aus der Schule oder aus dem Studium noch kennen, die Summe der Energie in einem System bleibt gleich, nehmen wir mal an, 100%. Und das ist ja auch erwiesen. Und ich habe dann so bei mir so gedacht, naja, wenn das für Energie gilt, vielleicht gilt das ja auch für Verantwortung. Als Hypothese. Das hieß ja, die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich. System heißt in diesem Fall aber nicht, welche Leute im Organigramm an den richtigen Plätzen stehen, sondern die sich zu dieser Organisation, zu diesem Team, zu dieser Mannschaft zugehörig fühlen, / committed sind. Und das ist zweierlei.
Wenn ich das jetzt in Management-Deutsch übersetzen würde, die Aussage bedeutet das, wenn zum Beispiel die Top-Führung beginnt, auf sich sehr viel zu vereinen, entzieht man in diesem System mit, sagen wir, 100 Punkten Verantwortung, die Verantwortung ab und zieht das auf eine Person und die anderen haben dann einfach deutlich weniger Verantwortung zur Verfügung. Und so kann man das greifbar machen. Das heißt, Mikromanagement der Top-Führung führt dazu, dass man nur auf die Anweisungen wartet und umgekehrt, wenn man das Makromanagement technisch betrachtet, dann haben die kleinsten Einheiten deutlich mehr Verantwortung und die Entscheidung wird dann der Kompetenzebene
ganz genau
verlagert.
Und das, willst du ein Beispiel dazu hören, wo mir das selber auch sehr deutlich wurde? Ich hatte mal einen Klienten, auf sehr erfolgreicher Geschäftsführer, der aber sehr, sehr schlechte Mitarbeiterbefragung hatte. Bei der ersten Mitarbeiterbefragung hat er gesagt, ach, das war ein Fehler im System, das hat mit mir nichts zu tun. Als das zweite Mal er auch wieder die negativen Bewertungen hatte, dann hat er, oh Mist, vielleicht doch kein Fehler im System, muss ich etwas tun. Und der war total traurig. Was heißt traurig? Im Moment war er erstmal wütend, weil er sagte, ich stelle die besten Mitarbeiter ein von den Unis und hole mir die alle zusammen und keiner von denen entscheidet und ich muss denen alles vorgeben. Ich bin gezwungen, Micromanagement zu machen. War richtig sauer. Und dann sagt er, was soll ich denn noch tun, damit die endlich mitdenken? Das war ja eine Steilvorlage, genau für dieses System. Und dann auch noch Ingenieur, dem hätte ich psychologisch gar nicht kommen können. Dann habe ich ihm genau dieses Gesetz gesagt. Und dann fragte ich ihn, sagen Sie mal, wie viel machen Sie denn bei auf einer Skala von 1 bis 100? Naja, 90. So, und dann sah ich quasi, wie die Farbe in seinem Gesicht nachließ oder aus seinem Gesicht rausging. Und dann sagte er, sagen Sie mal, Frau Habicht, dann sind ja gar nicht meine Mitarbeiter das Problem, dann bin ich ja das Problem. Und dann sagte er, das heißt, wenn ich muss mich zurücknehmen, ich muss weniger machen, damit ich mehr bekomme. Das war für den eine Rosskur. Aber das war auch da wieder in 10 Minuten, war das für ihn eine gefühlte Erkenntnis.
Erleuchtung.
Erleuchtung sozusagen. Also was wirklich hier angekommen ist. Und er hatte Angst, das zu machen, weil er sagte, ja, aber wenn ich mich jetzt zurücknehme, dann was ist, wenn Leute nicht mitarbeiten? Dann sagte ich, naja, dann sagt das etwas über das Commitment aus. Aber dann sind wir bei einem anderen Punkt. Sie bekommen, wenn Sie sich zurücknehmen, dann haben die anderen Raum, wie du sagst, Verantwortung zu übernehmen, die anderen haben Raum mitzudenken, die anderen haben Raum, sich zu engagieren, die anderen haben Raum, sich für das große Ganze, also für den Bereich, für das Unternehmen einzusetzen. Hm. Und du kriegst mehr.
Absolut. Und ich glaube, was da häufig vergessen wird, sind zwei Punkte. Dr. Sprenger sagt, wir sollten in Freiräumen führen, aber auch diese Räume sollten harte Wände haben. Du sagst, Spielregeln sind so viel wert wie ihre Konsequenz.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und zweiter Punkt, die Aufsichtspflicht bleibt trotzdem bei der Führung.
Ja, ja. Ja. Ne? Also wir sind hier nicht im Wünsch-dir-was-Kino, sage ich manchmal, sondern Führung bedeutet, ich muss die Rahmenbedingungen, muss ich liefern. Und die Spielregeln, ich glaube, du spielst jetzt gerade auf das Lieblingsbeispiel mit den Wölfen an.
Mhm.
Ja. Also für die, ich muss bei den Wölfen sagen, alles, was ich gleich erzähle, ist, hier geht es um die frei lebenden Wölfe im Wolfsrudel, nicht die im Zoo. Das ist ganz wichtig.
Vor allem nicht im Basler Zoo, der dafür gesorgt hat, dass dieser Mythos entstanden ist von einem Leitwolfen.
Okay, und also es ist wirklich die frei lebenden Wölfe. Also das Punkt Nummer eins ist, wenn du auf ein frei lebendes Wolfsrudel schaust, erkennst du von außen nicht, wer hat die Führung. Ne? Nicht dominantes, nicht schreiendes. In der Regel ist es so, dass es ein Duo gibt, männlich-weiblich, als Führung. Und ist das Wolfsrudel so gut geeignet? Weil es eigentlich dem sozialen Leben oder der sozialen Struktur von Menschen ziemlich gut entspricht. Und im Wolfsrudel ist es so, dass die wollen gerne die maximalen Freiheitsgrade haben. Jeder. Papa Wolf, Opa Wolf, Mama Wolf und Kinder Wolf. Aber damit das funktioniert, ist Voraussetzung, es gibt 5 bis 7 Spielregeln. 5 bis 7 Spielregeln, die gelten für alle Wölfe. Für jeden. Egal, ob der gerade, ich wollte gerade sagen, gerade geschlüpft ist, also gerade geboren wurde oder ob er ein ganz alter ist. Warum? 5 bis 7 Spielregeln, mehr kann man sich nicht merken. Auch die Wölfe nicht. Und diese Spielregeln dienen dazu, wenn sich jeder dran hält, ist ein maximales Vertrauen möglich. Also die Zusammenarbeit ist gut gewährleistet. Und wenn sich jeder an diese Spielregeln hält, kann sich jeder entsprechend seiner Stärken und maximalen Kompetenzen einbringen.
Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem diesen Mythos nochmal zu entzaubern, dass Wölfe durch ein Alpha-Tier sehr, sehr eng und straff geführt werden.
Gar nicht.
Weil diese Erkenntnis stammt tatsächlich aus einem Basler Zoo. Und auch wenn der Wissenschaftler das irgendwann versucht zu widerlegen, das hält sich maximal hartnäckig.
Ja.
Und das, was du beschreibst, ist das, was in der Natur passiert,
in den frei lebenden Wölfen. Ich habe gestern noch eine Doku gesehen von einem Tierfilmer, der über 2 Jahre Wolfsrudel gefilmt hat. Und er sagte, in diesen 2 Jahren, er ist denen teilweise sehr nahe gekommen, er hat sich nicht einmal bedroht gefühlt. Nicht einmal. Das fand ich auch bemerkenswert. Und naja, und natürlich testen die sich aus, ne? Also gerade die Jungtiere. Und es das heißt nicht unbedingt, dass dann die Elterntiere die Sanktionen übernehmen. Es können auch andere aus dem Rudel sein. Aber es wird dafür gesorgt, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, kriegt er konsequent eins auf die Nase, jetzt mal böse gesagt. Ne? Manchmal auch spielerisch, aber eine Regelübertretung hat eine Konsequenz. Bis dazu passiert relativ selten, weil ohne Rudel bist du natürlich auch nicht so überlebensfähig, aber notfalls bis zum Rauswurf aus dem Rudel. Warum? Das hört sich so hardcore an, ist aber überhaupt gar nicht so gemeint, weil es ist das Wichtigste ist, dass das Leben des Rudels gesichert ist, sichergestellt ist. Und dass wir vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten können. Und das geht eben nur, wenn ich weiß, wenn Wolf X losläuft, um zu gucken, wo Futter ist, dann vertraue ich drauf, dass der losläuft und auch wiederkommt. Oder ich hatte mal in der Doku gesehen, in der Savanne, wir waren in Hyänenrudel und es war ein Feuer ausgebrochen und es waren Jungtiere da. Das heißt, die konnten nicht alle fliehen. Und dann ist die Mutter tatsächlich in den geschützten Bereich, aber in dem Feuerbereich geblieben. Und 2 von den Junghyänen sind losgelaufen, haben geguckt, wo es Ecken gibt oder wo die Richtung ist außerhalb des Feuers. Und ich saß da wirklich ziemlich, ziemlich fiebrig vor der Doku und habe gesagt, also ohne Vertrauen geht das nicht. Ne? Weil wenn die Mutter sich jetzt mit den Jungtieren selbst auf die Suche gemacht hätte, sie hätten es nicht überlebt. Und wenn die beiden Späher eine gute Ecke gefunden hätten, wo jetzt kein Feuer ist, die hätten die anderen ja nicht mehr gefunden. Und da habe ich so gedacht, das ist jetzt mal eine Extremsituation, wie wichtig es ist, klare Regeln zu haben, klare Aufgaben zu verhalten und Vertrauen, dass sich jeder dran hält.
In diesem Kontext unterscheidest du auch ein wenig zwischen Führung und Hierarchie. Ja? Wo Führung ist, hat zur Aufgabe, die Orientierung zu geben, unabhängig von formeller Macht.
Ja.
Und es gibt ja diese Aussage, man kann kein Kommunikationsvakuum in einem Unternehmen haben. Es ist immer gefüllt. Die Frage ist, wer befüllt das mit Kommunikation? So ist es aber auch mit dem Machtvakuum. Ja. Man kann kein Machtvakuum haben. Es wird auch sofort gefüllt.
Und das ist leider, was viele Leute verkennen oder ignorieren. Wenn ich vorher eine strenge Hierarchie hatte oder viel Macht hatte und dann fällt eine Führungskraft weg oder man will die Hierarchie abschaffen, dann denkt man ja häufig, naja, wenn ich die Spitze entferne, dann passiert automatisch Selbstorganisation. Wer sagt das? Sage ich mal, Selbstorganisation muss ich ja auch lernen. Und das ist aber, wie du sagst, die Einflugschneise für Leute, die dieses Machtvakuum nutzen, möglicherweise für eigene Zwecke. Ja? Und dann möglicherweise auch missbrauchen. Ja? Also ich kann, um das nochmal so zu sagen, da fand ich die Maispflanze auch extrem klasse, weil ich habe immer gedacht, ich brauchte ein Bild, an dem ich mich selber orientieren könnte, warum Hierarchie, wenn ich Hierarchie einfach abschneide, warum passiert nicht sofort Selbstorganisation, sondern warum passiert eigentlich Chaos? Ich habe es erst nicht verstanden. Und das Bild vom Mais hat mir das sehr gut erläutert. Der Mais ist ja eine klassische Hierarchie, wächst nach oben, hat eine Spitze und es wird, und du, dadurch, dass die ganzen Hormone oben in die Spitze fließen, werden die Seitentriebe, wird das Wachstum unterbrochen. Wenn ich jetzt aber die spitze Kappe, passiert beim Mais Anarchie. Das heißt, es kommen so viele Seitenzweige, dass wahrscheinlich der Mais relativ schnell einfach umkippt. Es passiert nichts Produktives mehr. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, zu sagen, ah, stimmt, man kann nicht einfach eine Spitze kappen oder ein Modell per Ansage sagen, und ab morgen sind wir selbst organisiert, wenn die Leute darauf nicht vorbereitet sind.
Hm.
Eigentlich logisch.
Absolut. Und vor allem diese vorbereitet sein, ich glaube, was wir von Natur lernen, das ist Umgang mit Krisen und eine permanente Transformation.
Ja.
Und du sagst, Transformation beginnt mit dem Mut zur Auflösung und endet mit dem Mut zur Entfaltung.
Ach, du bist bei der Metamorphose, ne?
Ja, oh, ja,
ja.
Ich glaube, das ist ein Thema, das heute sehr, sehr viele beschäftigt, weil der Begriff Transformation wird an jeder Ecke verwendet. Und es ist die Frage, was können wir in Bezug auf die Transformation von der Natur lernen? Ich habe von dir gelernt, dass die Natur die Krisen nicht vermeiden möchte. Die möchte auf Krisen vorbereitet sein, weil Krisen zum Leben dazugehören. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was wir mit der Krisenbewältigung meinen, indem wir sagen, Krise ist schlecht, sondern Krise ist immanenter Bestandteil des Lebens. Ja.
Genau. Also ich glaube, die Natur, wenn ich jetzt mal die große Natur nehme, die findet Krise auch nicht toll, ne? Also, weil das Luxusleben hört dann ja vielleicht auf oder es kommt irgendwas anders. Aber die Natur akzeptiert Krise als, das ist eben so. Ne? Ob ich das gut finde oder ob ich das nicht gut finde, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich akzeptiere, wie es ist, und ich mache was draus. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Dann, was ich in der Natur nie gesehen habe, die Suche nach Schuldigen. Was sehe ich aber in der Wirtschaft eigentlich immer? Ne? Wenn in der Wirtschaft irgendwas schief geht, ein Projekt geht schief, irgendwas ist nicht eingehalten, irgendwo ist ein Unfall passiert, das allererste, ist zumindest so mein Erfahrungsschatz, das allererste, wer hat Schuld? In der Natur ist es so, ich komme gleich auf Transformation wieder zurück, da hat mir das Blutgerinnungssystem enorm geholfen. Das Blutgerinnungssystem ist, wenn du einen Salat schnippelst oder Gemüse schneidest oder irgendwie oder mal über den Rasen läufst, hast du dich schon mal geschnitten? Was ist dann passiert?
Ja, das ist Blut gerinnt relativ schnell. Ja.
Genau.
Hast du.
Ne? Das heißt, in der Natur ist es halt so, systemisch kann man das so sagen, okay, da ist ein Fehler passiert. Das heißt, da ist was kaputt gegangen oder hast du dich geschnitten, es blutet. Und das heißt, wenn jetzt nicht sofort irgendwas passieren würde, eine Lösung passieren würde, würden wir Säugetiere innerhalb kürzester Zeit verbluten, und zwar alle. Tun wir aber nicht. Und das heißt, beim Blutgerinnungssystem oder in der Natur ist es so, wenn die Natur bereitet sich perfekt vor, ne? Aber die Natur geht davon aus, Fehler passieren. Gehört nun mal dazu. Wie zum Beispiel, dass man sich in den Finger schneidet. Und wenn ein Fehler passiert, ist zu dem Zeitpunkt die allererste Frage nicht, wer hat mir das scheiß Messer gegeben? Sondern die allererste Frage ist, was ist jetzt das höchste Ziel? Jetzt. Und wahrscheinlich, da du ja noch lebst, wird bei deinem letzten Schneiden in den Finger das Ergebnis gewesen sein, das höchste Ziel ist Überleben. Und dann findet ein sehr komplizierter sogenannter Reparaturmechanismus bei uns Menschen statt, also die Blutgerinnung. Da war ich auch sehr fasziniert, dass wenn dieses Blutgerinnungssystem angeschmissen wird, musst du 18 Mal das System negativ durchlaufen, um eine Chance zu haben, zu verbluten. Das heißt, das System A, es geht davon aus, dass Fehler passieren können, es bereitet sich darauf vor, dass Fehler passieren können und sichert das ab. Dass bereits ein Reparatursystem passiert, was angeworfen wird, wenn du dich in den Finger geschnitten hast. Und so ist es halt, ich glaube, nach 10 Minuten ist schon nach sehr kurzer Zeit eine Wundstillung, aber nach 10 Minuten hast du schon wieder vergessen, dass du dich im Blut geschnitten hast. Das heißt, Grundhaltung ist, Und danach, also es passiert ein Fehler, es passiert ein Unglück, es passiert eine Krise, irgendwas. Die erste Frage ist, was ist jetzt das höchste Ziel? Ein Ziel nennen, das hatten wir vorhin schon. Dann, was kann ich tun, was passiert jetzt, um dieses, diesen Fehler, dieses Ziel zu erreichen? Und dann eben nicht nur einmal probieren, sondern dieses Ziel versuchen mehrfach abzusichern, und auch hier laufen Spielregeln ab. Es ist vorher mehrfach getestet worden, dass es halt wirklich läuft. Und dann wird geguckt, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also genau andersrum, wie wir es klassischerweise in Unternehmen machen. Das war für mich auch ein sehr, sehr großer Schlüssel. Es kam, manchmal haben Leute gesagt, naja, aber es ist ja schon auch wichtig, was das Problem war. Ich sagte, ja, aber nicht als erstes.
Verstehe. Ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Dass man spricht ja von Unterschied zwischen forensischer Vorgehensweise und deliberative Vorgehensweise. Will ich jetzt in der Vergangenheit rumwühlen oder will ich einfach wissen, wie ich jetzt das bestehende Problem für die Zukunft löse? Ja.
Das ist der, ich habe so für mich rausgekriegt, das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied in der Natur. Dass sie halt immer gucken, okay, ich meckere nicht, ich motz nicht, auch wenn ich das nicht gut finde, ist, wie es ist. Ich gucke nach vorne. Ich gucke in die Zukunft. Ich löse. Ich löse das Problem.
Mhm. Ne? Absolut.
Und das hört sich so, wenn ich diese Sätze so sage, das hört sich so trivial und so einfach an. Aber es ist eine komplett andere Denkrichtung. Und es ist viel schneller. Und viel nachhaltiger.
Und konstruktiver.
Und auch noch konstruktiver. Denn ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Etwas, was wir alle zu wenig haben, ist Zeit.
Absolut, absolut.
Ja. Du warst
Transformation.
In der Transformation, genau.
Metamorphose.
Metamorphose.
In der Puppe stirbt das Alte, das Neue ist da, aber noch unsichtbar.
Richtig, und zwar, und das ist ja auch, aber es ist da, aber in einer anderen Form. Ja? Also die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling, das ist immer noch das gleiche Lebewesen, aber in einer komplett anderen Form und einer komplett anderen Gestaltung. Und was ich manchmal so ein bisschen blöde finde, auch bei dieser Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling, wenn man von draußen drauf guckt, alle gucken immer nur auf den Schmetterling und sagen, oh, du Schmetterling, du kannst ja fliegen und ist ja super, wie es dir geht. Und da bist du in echter Gewinn und du kannst von Blüte zu Blüte fliegen, ist ja super. Aber was macht denn die Raupe zu dem Zeitpunkt? Ne? Die sitzt da in ihrem Kokon, guckt ihren 1000 Beinchen runter, fragt sich, fliegen, was ist das eigentlich? Kennt sie gar nicht. Und alle Spielregeln, die sie bisher kannte, ich weiß, wie ich Blätter fresse, ich weiß, wie ich mich bewege, ich weiß, wie ich mich vor irgendwelchen... Wie ich krieche. All das gilt ja nicht mehr. Und das heißt, für die Raupe gefühlt, wenn man sie fragen würde, ist das wahrscheinlich eine existenzielle Krise. Und trotzdem geht der Weg über eine gewisse Zeit immer eine Weiterentwicklung hin zum Schmetterling. Und das kostet aber Zeit. Ich habe vorhin gesagt, wir haben keine Zeit. Da sage ich jetzt, es kostet Zeit. Es gab mal ein Experiment, wo Leute von außen versucht haben, der Raupe zu helfen, indem sie den Kokon aufgerissen haben. Leider ist das Tier gestorben. Also das heißt, es braucht diese Verpuppungszeit und es braucht die Transformationszeit tatsächlich, um von der Raupe zum Schmetterling zu werden.
Mhm. Lieber Gudrun, wenn du dir vorstellst, dass dein neues Buch in Hall of Fame kommt und du darfst nur eine einzige Botschaft unter dein Buch setzen, was wäre das?
Ujot. Ich darf nur eine.
Okay. Nur eine, ein Satz. Denk drüber nach.
Es geht um das große Ganze. Nicht um das Ego.
Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Gudrun, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir jedem Gast drei Fragen. Die würde ich auch gerne stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Es gibt ein Buch, das nennt sich Gung Ho. Es ist von, warte, ich habe es gestern noch gefunden. Kennst du das zufällig?
Ja, ne? Ja.
Das ist schon uralt und das hat das erste Mal, dass ich darüber gelesen habe, die Ideen der Natur auf Wirtschaft übertragen. Und ich hatte damals ja die ganzen Ideen eher so für mich so entwickelt und bin auch gar nicht damit hausieren gegangen, weil ich dachte, die halten mich ja alle für bekloppt. Aber als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, meine Herren, vielleicht macht es doch Sinn, das nicht nur für mich zu denken, sondern auch mal ein bisschen mehr bekannter zu machen oder darüber zu reden.
Ja, ja, Gung Ho ist der Elite-Ruf von, glaube, Navy SEALs, von US-Marine. Mhm. Ja. Und da geht's, ich habe das jetzt 2023 gekauft. Ich dachte jetzt irgendwann, ich habe das schnell gecheckt.
Okay,
super.
Okay.
Kann ich nachvollziehen. Die zweite Frage, Gudrun, was würdest du der 20-jährige Gudrun per SMS als Ratschlag schicken? Wenn das du könntest. Oder der Jugend, ja, von heute.
Ich glaube, als erstes würde ich ihr sagen, zieh dich mal warm an, da kommt so einiges auf dich zu. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Was würde ich ihr sagen? Vertrau der Natur in dir. Also vertrau der Natur und vertrau der Natur in dir. Es ist unheimlich viel da. Orientiere dich nicht so sehr an Mainstream rechts und links, was man machen müsste, können müsste oder so weiter, sondern guck eher, was sind deine, orientiere dich an der Natur, was sind deine Stärken und ich würde dann eigentlich so sagen, lerne das Leben, Leben zu leben.
Schön. Tanze mit dem Leben.
Ja, genau.
Widersetzt dich dem Leben nicht. Ja. Sehr schön. Und dann die dritte, die anspruchsvollste Frage bis jetzt. Was ist für dich der Sinn des Lebens, Gudrun?
Eigentlich das, was ich eben so ein bisschen zum Schluss gesagt habe. Leben, Leben, Leben lernen. Oder das Leben zu leben, aber im Einklang mit der Natur ganzheitlich.
Sehr schön. Sehr schön. Ich danke dir herzlichst.
Danke
für die naturverbundenes, inspirierendes Gespräch. Danke. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.